er Sir Cleos, den er als ihren Anführer betrachtete.
Sir Cleos warf Brienne einen Blick zu, ehe er antwortete. »Lord Hoster liegt im Sterben, aber sein Sohn hält die Pfoten des Roten Arms gegen die Lannisters. Es hat Kämpfe gegeben.«
»Überall Kämpfe. Wohin seid ihr unterwegs, Sir?«
»King's Landing.«
Sir Cleos wischte sich das Fett von den Lippen. Ihr Gastgeber schnaubte.
»Dann seid ihr Narren. König Stannis steht vor den Mauern der Stadt, habe ich als letztes gehört. Es heißt, er habe 100.000 Mann und ein magisches Schwert.«
James' Hände umklammerten die Kette zwischen seinen Handgelenken. Er zerrte daran und wünschte sich die Kraft, sie zu sprengen.
»Dann würde ich Stannis zeigen, wo er sein magisches Schwert in die Scheide stecken kann.«
»Jedenfalls würde ich mich an eurer Stelle von der King's Road fernhalten«, fuhr der Mann fort. »Schlimm ist gar kein Ausdruck dafür, wie es dort steht, hört man. Sowohl Wölfe als auch Löwen. Dazu Banden, die jeden jagen, den sie erblicken.«
»Abschaum«, entfuhr Sir Cleos voller Verachtung, »die würden es niemals wagen, bewaffnete Männer zu belästigen.«
»Bitte um Verzeihung, Sir, aber ich sehe nur einen bewaffneten Mann, der mit einer Frau und einem gefesselten Gefangenen reist.«
Brienne warf dem Koch einen finsteren Blick zu. »Das Mädel lässt sich nicht gern daran erinnern, dass es ein Mädel ist«, dachte Jaime und zerrte erneut an den Ketten. Die Glieder fühlten sich hart und kalt an, das Eisen war unerbittlich. Die Handschellen hatten ihm die Gelenke wundgescheuert.
»Ich beabsichtige, dem Trident bis zum Meer zu folgen«, erklärte das Mädchen ihrem Gastgeber. »In Maidenpool werden wir Reittiere finden und dann geht es weiter über Duskendale und Rossby. Damit sollten wir die schlimmsten Kämpfe umgehen.«
Ihr Gastgeber schüttelte den Kopf.
»Auf dem Fluss werdet ihr es nicht bis Maidenpool schaffen. Keine 30 Meilen von hier sind ein paar Boote verbrannt und gesunken, und der Rest des Fahrwassers ist verschlammt. An der gleichen Stelle befindet sich ein Schlupfwinkel von Gesetzlosen, die jeden überfallen, der vorbeikommt, und noch mehr haben sich weiter flussabwärts bei den springenden Steinen und der Rotwildinsel niedergelassen. Und der Blitzlord wurde dort in letzter Zeit auch gesehen. Er überquert den Fluss, wo immer er will, reitet hierhin und dorthin und bleibt nie lange an einem Ort.«
»Und wer ist dieser Blitzlord?«
wollte Sir Cleos Fry wissen.
»Lord Beric, wenn es euch beliebt, Sir. Man nennt ihn so, weil er so plötzlich zuschlägt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es heißt, er sei unsterblich.«
»Keiner ist unsterblich, wenn man ihn mit einem Schwert durchbohrt«, dachte Jaime.
»Reitet Tauros von Myren noch an seiner Seite?«
»Ja, der rote Zauberer. Ich habe gehört, er besitzt eigenartige Kräfte.«
»Nun, er hatte die Kraft, mit Robert Baratheon beim Trinken mitzuhalten, und das können nur wenige von sich behaupten.«
Jaime hatte einmal miterlebt, wie Tauros dem König erklärte, er sei ein roter Priester geworden, weil man auf der Robe die Weinflecken nicht so gut sehen konnte. Robert hatte so sehr gelacht, dass er sein Bier über Cerseis Seidenmantel geprostet hatte.
»Es liegt mir fern, irgendwelche Beschwerden vorzubringen«, sagte er an das Mädel gewandt, »aber vielleicht ist der Trident doch nicht die sicherste Route.«
»Würde ich auch meinen«, stimmte der Koch ihm zu. »Selbst wenn ihr an der Rotwildinsel vorbeikommt und nicht auf Lord Beric und den roten Zauberer stoßt, liegt immer noch die Rubinfurt vor euch. Zuletzt sollen die Wölfe des Blutegellords die Furt gehalten haben. Doch das ist schon eine Weile her. Inzwischen könnte sie wieder den Löwen gehören oder Lord Beric oder wem auch immer.«
»Oder niemandem«, warf Brienne ein.
»Wenn Milady ihre Haut darauf verwetten möchte, werde ich sie nicht aufhalten. Aber an eurer Stelle würde ich hier den Fluss verlassen und über Land weiterziehen. Solange ihr den Hauptstraßen fern bleibt und des Nachts unter den Bäumen Schutz sucht, also, ich würde euch noch immer nicht begleiten wollen, aber ihr hättet vielleicht eine Chance.«
Das große Mädchen wirkte skeptisch.
»Dafür bräuchten wir Pferde.«
»Hier gibt es Pferde«, erinnerte Jamesy. »Ich habe eins im Stall gehört.« »Ja, das stimmt«, sagte der Gastwirt, der kein Gastwirt war. »Zufällig genau 3 Stück, allerdings sind die nicht zu verkaufen.«
Jaime lachte.
»Natürlich nicht. Trotzdem werdet ihr sie uns zeigen.«
Brienne schnitt ein mürrisches Gesicht. Der Mann, der kein Gastwirt war, hielt ihren Blick allerdings ohne zu blinzeln stand, und einen Moment später sagte sie widerwillig, »Zeigt sie mir!« Und alle erhoben sich vom Tisch. Die Stallungen waren offensichtlich seit langer Zeit nicht mehr ausgemistet worden, so wie es dort roch. Hunderte fetter schwarzer Fliegen schwärmten über dem Stroh, summten von Box zu Box und krabbelten über die Berge von Pferdemist, die überall lagen, obwohl nur drei Pferde zu sehen waren. Sie bildeten ein ungleiches Trio. Ein schwerfälliger brauner Ackergaul, ein alter weißer Hengst, der auf einem Auge blind war, und der Zelter eines Ritters, ein feuriger Apfelschimmel.
»Sie sind zu keinem Preis zu verkaufen«, verkündete der angebliche Eigentümer.
»Wie bist du in ihren Besitz gekommen?«
wollte Brienne wissen. »Der Ackergaul stand im Stall, als meine Frau und ich hier ankamen«, sagte der Mann. »Zusammen mit dem, das ihr gerade gegessen habt. Der Hengst kam eines Nachts einfach angelaufen, und den Zelter hat der Junge eingefangen mit Sattel und Zaumzeug und allem. Wartet, ich zeige euch die Sachen.«
Der Sattel, den er präsentierte, war mit Silbereinlegearbeiten verziert. Die Satteldecke hatte ursprünglich einmal ein rosafarben-schwarzes Karomuster aufgewiesen, jetzt war sie allerdings überwiegend braun. Jaime erkannte die Farben nicht, die Blutflecken jedoch schon.
»Nun, der Besitzer wird wohl in nächster Zeit nicht kommen, um es zu holen.«
Er untersuchte die Beine des Zelters und zählte die Zähne des Hengstes.
»Gebt ihm ein Goldstück für den Grauen, wenn er den Sattel dazugibt«, riet der Brienne. »Ein Silberstück für den Ackergaul. Dafür, dass wir ihm den Schimmel abnehmen, sollt ihr uns eigentlich etwas draufzahlen.«
»Sprecht nicht so unhöflich von eurem Pferdsäher!« Das Mädel öffnete den Beutel, den Lady Caitlin ihr gegeben hatte, und nahm drei Goldmünzen heraus. »Ich zahle euch einen Drachen für jedes.« Der Mann blinzelte und langte nach dem Gold, dann zögerte er und zog die Hand zurück.
»Ich weiß nicht, auf goldenen Drachen kann ich nicht reiten, wenn ich fort muss, und essen kann ich sie auch nicht, wenn ich hungrig bin.«
»Außerdem bekommst du das Boot«, sagte sie. »Segle den Fluss hinauf oder hinunter, wie es dir gefällt.«